Weil viele Leute denken, ja, Berufung, das ist etwas für einen Evangelisten oder für einen Missionar oder für einen Pastor. Aber Berufung, das hat mit mir nichts zu tun. Und das ist, denke ich, ein großer Irrtum. Warum ich heute im Zusammenhang mit Nehemia über Berufung rede, ist, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Ein Herzensanliegen, weil es meinen Alltag prägt. Eben nicht als Pastor oder als jemand, der mal nach Albanien oder nach Moldawien oder Rumänien reist, sondern als jemand, der in seinem Alltag die Berufung Gottes immer wieder sucht und versucht zu verstehen. Ich selber stecke jeden Tag in einer großen Auseinandersetzung mit meiner Berufung. Zwischen Gott, der mich berufen hat, in diese Welt, in diese Familie, an diesen Ort, in meine Umgebung und dem, was in meinem Alltag so gewöhnlicherweise geschieht. Wenn ich zum Beispiel auf eine Missionsreise gehe oder mit am Flugzeug arbeite, wie die letzte Woche fast jeden Tag, dass mir alle Muskeln wehtun und ich meine Knochen spüre, weil das drin so eng ist und die Kabel so weit weg sind. Ich selber für mich schauen muss, was ich esse, was ich koche. Ich in einem fremden Bett schlafe und mich selbst um mich kümmern muss. Manchmal denke ich mir, wäre es nicht schöner, zu Hause zu sein. Bei Frau und Kind, wie das unsere rumänischen Freunde immer wieder gesagt haben. Weißt du, mir gefällt es nicht in der Schweiz. Zu Hause ist es schöner, bei Frau und Kind zu sein. Und ich denke, so denken wir manchmal, oder? Dass wir es bequemer finden, uns nicht um unsere Berufung zu kümmern und einfach so den Tag laufen zu lassen. Berufung zu leben hat eben nicht nur mit den großen Dingen zu tun, eben wie zum Beispiel eine Reise machen oder unmögliche Dinge in Angriff zu nehmen. Sondern Berufung heißt, in deinem Alltag so zu leben, dass Gott jeden Tag, jeden Abend mit einem Lächeln an dein Bett kommt und sagt, hallo, gut gemacht, du bist ein treuer Diener Gottes. Und das ist das, was ich mir wünsche für jeden von euch. Es sind nicht die großen Dinge, es sind die kleinen Dinge, die unseren Alltag prägen. Und so ist es eben auch die Familie, der Ort, wo wir unseren Beruf ausüben. Als Lehrer, als Krankenschwester, als weiß ich was, da wo wir sind, als Großmutter, da wo wir sind, dass da die Berufung geschehen darf, die Gott uns gibt. Aber manchmal ist es so, dass wir, wenn wir genau hinschauen, denken, so wie zwei Leben haben. Das eine ist im Gottesdienst oder wenn wir uns in irgendeiner Aktivität sehen, zum Beispiel jemand das Evangelium weitergeben. Und dann gibt es einen anderen Teil, an dem wir leben wie alle anderen auch. Und dazwischen drin ist manchmal eine Diskrepanz. Und eigentlich möchte Gott nichts anderes von uns, als dass wir in Harmonie leben. Das heißt, dass wir das, was wir tun, vom Morgen früh bis zum Abend spät, in Harmonie mit dem ist, was er uns berufen hat. Und dazu gehört so viel. Sich um die Enkelkinder kümmern, sich um andere Menschen kümmern, zu kochen, abzuwaschen, das Haus aufzuräumen, was immer das beinhaltet, es gehört mit zur Berufung. Wir machen uns aber manchmal einen Krampf, das ist dann oft ein Kampf, wenn wir diese beiden Dinge auseinandernehmen. Ich denke, diese Predigt ist auch für Simon. Er ist heute das letzte Mal für die nächsten 9 Monate wahrscheinlich unter uns. Und ich möchte dir das einfach mitgeben. Berufung ist nicht das Große, das fast Unerreichbare. Das gehört manchmal dazu. In der Berufung zu leben hat sehr viel mit unserem Alltag zu tun. mit dem, was jetzt geschieht. Mit dem, was du morgen machst, wenn Anita aufsteht und in den Stall geht oder weiß ich was. Das gehört zur Berufung. Und so sind so viele Dinge, die in unserem Leben ganz auf eine normale Weise geschehen, die ja so laufen. Ich möchte euch zu Beginn eine Frage stellen. Zu was hat Gott dich berufen? Jetzt habe ich euch natürlich viel vorne weggenommen, oder? Aber zu was hat Gott dich wirklich berufen? Ich habe mir aufgeschrieben, eine gesunde Gemeinde besteht aus einer gesunden Leitung, aus gesunden Jüngern, die wieder andere zu Jüngern machen und eine gesunde Lehre vertreten. Und darin ist schon sehr viel von der allgemeinen Berufung, die Gott uns geschenkt hat, abgedeckt. Wir sind berufen, zum Volk Gottes zu gehören. So wie es in Matthäus 28 heißt, oder? Mache zu Jüngern. Da gehören wir dazu. Da sind wir ein Teil davon. Und das wird unser Handeln, unser Tun, unser Reden prägen. Hattest du schon einmal eine Berufung, so wie Mose damals am Feuerbusch? Könnte ja sein. Die meisten von uns eher nicht, oder? Oder so wie Petrus, als er da beim Fischen war und keine Fische gefangen hat und Jesus zu ihm kommt und sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Oder so wie Matthäus, als Jesus kam an die Zollstelle und sagte, folge mir nach. Vielleicht, wenn du zurückschaust, hast du den Eindruck, ja, eigentlich hat Gott mich gar nicht so richtig berufen. Aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass du denkst, es müsste eben etwas Großartiges sein, ebenso wie bei Mose. Also mindestens ein Feuerbusch müsste da schon drin liegen, oder? Wenn Gott dich beruft. Und ich möchte dir sagen, ganz einfach, nein. Das ist nicht notwendig. Und da ist uns der Nehemia, oder ist mir der Nehemia eine ganz große Hilfe, obwohl er etwas Riesiges, etwas Großartiges gemacht hat, hat er ganz, ganz einfach in ganz kleinen Dingen gewirkt. Jeder einzelne Schritt, den er getan hat, war ein Schritt des Gehorsams. Ein Schritt im Vertrauen, dass Gott ihn führt. Nicht ein Schritt mit einem Riesenziel. Das sind ganz kleine Schritte, die auf ihn zugekommen sind. Und ich glaube, dass viele Menschen eben von Gott eine Berufung haben, der kleinen Schritte. Und dass viele Menschen, die diese Berufung haben, irgendwo nicht richtig daran glauben konnten und vielleicht dann sogar sich die Berufung rauben ließen oder bei Schwierigkeiten dann aufgegeben haben. Und ich möchte die heutige Predigt in drei Punkte einteilen. Drei Punkte, die kann man sich merken, die Unterpunkte, die sind dann etwas mehr. Die gebe ich euch dann auf der Homepage im PDF weiter. Der erste Punkt oder die erste Frage ist, wie kommt es zu einer Berufung? Die zweite Frage wird dann sein, wie bleibe ich auf der Berufung? Und die dritte Frage, was kann ich machen, wenn ich einmal eine Abzweigung verpasst habe? Ist es euch auch schon passiert, Abzweigung verpasst? Mein GPS ist ein guter Freund, oder? Gestern bin ich noch schnell zu Meyers nach Hause gefahren, habe aber als Ziel Waldeckstraße 17 gegeben und das GPS hat mich immer wieder ermahnt. Umkehren, nimm die nächste Straße links, die nächste Straße rechts und wollte mich immer mit nach Hause, aber ich wollte eigentlich zuerst zu Meyers, um etwas abzuholen. Wie verhalte ich mich, wenn ich eine Abzweigung verpasst habe? Das kommt dann ganz zum Schluss. Kommen wir doch zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist für mich eigentlich fast der wichtigste in Bezug auf die Berufung. Wie kommt es zur Berufung? Es ist dein Herzensempfinden, dein Herzensanliegen. Etwas, das du spürst, das ist, was sich lohnt. Und bei einer Krankenschwester ist es ganz klar, die brennt dafür, die Menschen Gutes zu tun, ihnen zu helfen, sie zu pflegen. Für einen Landwirt ist es auch, denke ich, ganz klar, oder? Schauen, dass es den Kühen gut geht. Für einen Lehrer ist es auch ganz klar, schauen, dass die Kinder Fortschritte machen. Und so hat jeder so ein inneres Brennen. Es ist also ein Herzensanliegen, das hier zum Vorschein kommt. Und beim Nehemia war das relativ einfach. Als er hörte, ich lese das nicht immer vor, sondern ich zeige das einfach vorne. Als er hörte, dass es den Juden in der Provinz schlecht geht und dass sie die Mauern niedergerissen sind und alles in Trümmer ist, da hat es sein Herz berührt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang und fastete und betete zum Gott des Himmels. Ich wünsche mir, dass wir diese Erfahrung immer wieder machen dürfen. Mir passiert es manchmal. Viele Leute nehmen mich als nicht so emotional wahr, weil ich einen sehr starken logischen Anteil habe. Aber es gibt die andere Seite. Gell? Und ich möchte euch einfach Mut machen, auch wenn ihr logisch denkt, es gibt die andere Seite. Wo uns irgendeine Situation berührt in unseren Herzen und wo wir anfangen dürfen und sagen, jawohl, Vater im Himmel, sei du gnädig. Und bei mir hinterlassen solche Momente einen tiefen Eindruck, die mir dann auch die Kraft geben, durchzuhalten, wenn es nicht ganz so einfach ist. Der zweite Punkt ist, mach die Sache zwischen dir und Gott klar. Etwas klar machen heißt, darüber reden, sich damit auseinandersetzen, es in Worten auszusprechen. Und ich habe euch schon ein paar Mal davon erzählt, dass wenn ich allein im Auto bin, beziehungsweise Gott mit mir im Auto ist, dass ich dann laut mit ihm rede. Und dann auch die Dinge nenne, die mir eben Sorge machen. Ich habe eine Zeit lang immer wieder gebetet, Vater im Himmel, ich bin so traurig, weil, und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich bin immer traurig, weil, es müsste doch anders gehen. Aber ich habe mich dann aufgemacht und habe gesagt, Herr, ich will da in die Situation hineinstehen. Mache die Sache zwischen dir und Gott klar. Das ist Nehemia. Da betet Nehemia. Ach, Jahwe, du Gott des Himmels, du großer, furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund, erinnert ihn also daran, und zu denen, die dich lieben, aha, und deine Gebote halten, aha, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners. Ein ganz einfaches Gebet. Er spricht Gott an, erinnert ihn an seine Gnade, erinnert ihn an sein Versprechen, den Menschen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und dann bittet er Gott um ein offenes Ohr. Mache die Sache zwischen dir und Gott klar, indem du ihm klagst, was du nicht verstehst, indem du ihm deine Sorgen mitteilst, aber auch indem du manchmal dann sagst, Herr, ich weiß, du machst es gut, du meinst es gut mit mir, es wird schon richtig herauskommen. Der nächste Punkt ist, bitte Gott um das Gelingen. Ach, Jahwe, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Und das finde ich ganz speziell. Manchmal beten wir so allgemein. Hier wird Nehemia konkret. Lass es dir, deinem Diener, also lass es mir, deinem Diener, also lass es mir heute gelingen, nicht morgen oder übermorgen oder in 14 Tagen, sondern heute gelingen, dass er bei diesem Mann, also vor dem König, Erbarmen findet. Ein einfaches Gebet. Und dann denke ich, der nächste Punkt, warte, dass Gott es richtet. Manchmal denke ich, wir beten und erwarten gar nichts. Wir lassen, ja, es ist ja gut, ich habe für die armen Leute in der Türkei gebetet und für die Soldaten in der Ukraine und für die Soldaten Großmütter in Russland und was uns alles noch in den Sinn kommt, und lassen es damit bewenden. Erwarte, dass dein Gott es richten wird und dass du Teil davon bist. Und da habe ich den Text gefunden und ich denke, der hat mich begeistert. Der König realisiert in der Gegenwart Nehemias etwas und fragt ihn: Nein, dich belastet etwas anderes. Der König will also wissen, was ist die Ursache, warum das Nehemia so traurig ist. Und dann, und ich finde das interessant, dass es da heißt, ich erschrak heftig. Weil damit hat er nicht gerechnet. Nehemia hat damit gerechnet, dass Gott heute etwas tut. Aber dass er das tut, das hat ihn erschreckt. Ich erschrak und antwortete, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt meiner Vorfahren begraben liegt, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Ganz kurz schilderte er seine Not. Macht keinen großen Theater darum. Und der König fragt ihn dann unmittelbar, wahrscheinlich ohne groß nachzudenken: Und was ist deine Bitte? Es ist dir auch schon so ergangen, dass du traurig warst und plötzlich kommt, wie soll ich dir helfen? Oder was kann ich dir Gutes tun? Wie würde es, oder was würde dir jetzt helfen? Ich denke, das war eine sehr gute Frage vom König. Und dann sei mutig in deinen Forderungen. Da bin ich, muss ich ehrlich sagen, sehr oft zaghaft. Mich plagt ein wenig mein sogenannter Ich-Geiz. Ich nehme mich an, so, ja, das kann ich selber schon auch machen und das kann ich richten. Sei mutig in deinen Forderungen. Nehemia betet zuerst zu Gott. Und dann antwortet er dem König: Wenn der König es für gut hält, und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Und dann sagt er: Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Ist er nicht ein wenig größenwahnsinnig? Also, ich möchte die Stadt aufbauen. Ich, kleiner Nehemia. Eine sehr, sehr gute Antwort. Sei mutig in deinen Forderungen. Und dann geht es weiter in diesen Forderungen. Durch Gottes Gnade gibt er dem König die richtigen Antworten. Er sagt, was er braucht. Wenn der König es für gut hält und wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe, und dann kommt ein ganzer Katalog von Dingen, die er ganz offensichtlich braucht. Nehemia war was von Beruf? Mundschenk. Also Weinkenner wahrscheinlich oder irgend sowas, oder? Und wahrscheinlich konnte er ganz ruhig so ein Glas bringen und gut servieren von links oder von rechts, wie es immer richtig ist, keine Ahnung. Ich, er schon. Das war sein Beruf. Und jetzt, was maßt er sich da an? eine Stadt aufzubauen? Hat er überhaupt Erfahrung in Organisation und Management und wie man Leute anleitet und wie man eine Stadt baut und wie man aus den Trümmern die guten und die schlechten Steine aussortiert und den Grümpel zur Seite schmeißt und wie man den Beton mischt? Da müsste ich zuerst nachlesen. Aber Nehemia reagiert auf die Frage durch Gottes Gnade, auf die Frage des Königs durch Gottes Gnade. Ich weiß nicht, wie sich Nehemia gefühlt hat. Schmetterling im Bauch? Ein komisches, mulmiges Gefühl. Also ich kann euch von mir sagen, ich habe in solchen Situationen oft ein mulmiges Gefühl. Es ist mir nicht so wohl, weil ich muss ja Entscheidungen treffen und die könnten ja total falsch sein. Das einfach mal, wie kommt man zu einer Berufung? Es sind viele ganz, ganz kleine, einfache Schritte. Und es beginnt damit, dass ich mein Herz frage. Oder mein Herz zu mir spricht. Ich muss es nicht mal fragen, es redet zu mir und sagt, hey, da ist etwas. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie bleibe ich auf dem Weg der Berufung? Es geht da um einige wenige Punkte. Wie bleibe ich auf dem Weg der Berufung? Das eine ist, erkunde das Land, in dem du wirken sollst. Nehemia hat sich rund 1000 Kilometer aufgemacht, ist also dahin gelangt, ist nach Judäa gekommen, ist nach Jerusalem gekommen, hat sich in der Nähe der Stadt niedergelassen und ist dann in der Nacht auf eine geheime Mission. Er nennt das selber so, ich habe mit niemandem darüber geredet und er hat sich aufgemacht. So ritt ich bei Nacht durch das Saltor Richtung der Drachenquelle bis zum Misttor und bla bla bla, die ganze Geschichte. Und im Grunde hat er nichts anderes gemacht, als er untersuchte die Mauer auf der ganzen Länge. Wie sieht die Mauer aus? Das heißt, er hat sich mit dem Problem auseinandergesetzt. Und spätestens hier müsste er realisiert haben, eine Baufirma zu führen ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Da sind viele große Steine, da ist viel Schrott, da ist viel Grümpel rum. Das braucht viele, viele Menschen, die da mithelfen, diese Stadt wieder aufzubauen. Erkunde das Land, in dem du wirken sollst. Das heißt auch, mach dir einen Plan, mit wem du das Ziel anfalls erreichst. Und das ist der nächste Punkt. Teile deinen Plan mit deinen Freunden. Das gilt übrigens auch für Projekte, die wir heute haben, hier mit unserer Gemeinde und darüber hinaus oder mit dem Flugzeug oder was auch immer. Teile den Plan mit deinen Freunden. Und das hat Nehemia gemacht. Der Vorsteher wusste nicht, wohin ich gegangen war und was ich wollte. Denn ich hatte bis dahin hatte ich keinem Juden etwas von meinem Vorhaben erzählt. Also es gab eine Phase der Geheimhaltung, wo Nehemia das nur auf seinem Herz getragen hat. Und dann kommt eine zweite Phase, wo er dann anfängt, mit den Leuten, mit den Mitarbeitern, mit den Leuten, die in Frage kommen, mitzutragen, ins Gespräch kommt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt im Trümmer und seine Tore sind verbrannt. Und das ist das Erste, denke ich, der erste Teil, wenn wir die Leute in den Plan mit einbeziehen sollen. Können Sie das auch realisieren, was vor Augen ist, was ich sehe? Und dann kommt die Aufforderung von Nehemia: Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und dann gibt er ein Zeugnis. Ist auch noch interessant. Darum ist es so wichtig, dass wir im Gottesdienst auch immer wieder Zeugnisse haben. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hat. Und dann passiert etwas Interessantes, und da möchte ich euch darauf hinweisen. Da sagen sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig. Seht ihr, wie das anfängt, zusammen zu spielen? Nehemia musste die nicht überzeugen, musste die nicht bekehren, sondern hat sie nur auf die Not hingewiesen, hat ihnen eine Vision vorgezeichnet und hat ihnen ein Zeugnis gegeben. Und die Antwort der Freunde Gottes war, gut, machen wir uns ans Werk. Und ich wünschte mir, dass das heute immer wieder geschehen darf, in unserer Gemeinde, in den Gemeinden um uns herum, dass wir das realisieren, wie einfach das eigentlich ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Nun, der dritte Punkt in diesem Abschnitt. Sei darauf vorbereitet, du wirst nicht nur Freunde haben. Ich denke, das kennt ihr sicher auch. Man ist unterwegs, man will etwas Gutes und es gibt immer wieder miese Peter-Leute, die die Vision zunichte machen, die sagen, das hast du dir selber ausgesucht. Leute, die das nicht mittragen, Leute, die dich auslachen, die dich verspotten, die sagen, das hast du dir alles nur selber zurechtgelegt. Und genau das ist Nehemia eben auch passiert. Zum Glück nicht von seinen Freunden, aber von seinen Nachbarn, die um ihn herum waren, die ihn auslachten über seine Vision und die spotteten und die zu ihm sagten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Und ich denke, an diesem Punkt will ich nicht zu lange verweilen. Ihr müsst einfach wissen, das kommt. Und wenn es kommt, ist es gut, lass es auf der Seite liegen. Es macht keinen Sinn, sich darüber zu ärgern oder sich davon einschüchtern zu lassen, weil es eben einfach heiße Luft ist. Die Antwort darauf ist, beharre auf das Recht, das Gott dir zugesprochen hat. Denn Gott hat ja zu dir gesprochen. Er hat dir einen Auftrag, eine Berufung gegeben. Vielleicht ist das schon 10, 20, 30, 50 Jahre zurück. Die ist immer noch gültig. Die gilt immer noch. Und an dieser Berufung darfst du festhalten, auch wenn die Feinde Gottes und manchmal auch die frommen Leute dir das ausreden wollen. Beharre auf dein Recht, das Gott dir zugesprochen hat. Ich ließ ihnen antworten, schreibt Nehemia, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Punkt, Amen, fertig. Keine Diskussion. Der Gott des Himmels wird es dir gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Das ist die Antwort. Also nicht nur der Gott wird es uns gelingen lassen, sondern wir werden die Arbeit machen. Wir werden ans Werk gehen und bauen. Und dann hängt Nehemia noch etwas an. Ups, ich habe den Text gar noch nicht angezeigt. Er sagt ihnen, euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Punkt. Die Feinde Gottes haben in Jerusalem nichts zu suchen. Die Feinde Gottes haben in deinem Projekt, das Gott dir gegeben hat, in deiner Berufung, nichts zu suchen. Ja, ärgere dich nicht, wenn du verspottet wirst. Das ist nicht so einfach, oder? Ist es euch auch schon passiert, dass man euch verspottet hat? Es tut weh. Schon. Ich bin ganz allein. Niemand hat mich gern. Und niemand hilft mir. Und ich bin ganz allein. Ärgere dich nicht. Es war so, dass die Feinde Gottes den Nehemia ganz, ganz stark angegriffen haben. Was machen diese elenden Juden da? Was macht dieser elende Matthias da? Wollen sie einfach darauf losmauen? Wollen sie etwas machen, das unmöglich ist? Was bildet er sich ein? Wollen sie diese verbrannten Steine aus dem Schutt wieder zum Leben erwecken? Sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs über die Mauer springt, wird er sie einreißen. So gemein. Vielleicht kennst du ähnliche Worte, die Leute dir in Bezug auf deine Berufung gesagt haben. Vielleicht waren das sogar Fromme. Es waren sicher keine Jünger Jesu. Und ich möchte euch einfach Mut machen, auf diese Stimmen eben nicht zu hören. Der nächste Punkt, der ist etwas schwierig, aber ich habe das ganz bewusst aus der ganzen Geschichte herausgenommen. Wundere dich nicht, wenn deine eigenen Brüder und Schwestern sich beschweren. Und es war ja so, dass die Situation für alle nicht ganz einfach war. Die Leute, die mit Nehemia an der Mauer gebaut haben, die kamen einfach auch zur Verzweiflung. Sie waren unzufrieden. Die Männer beschwerten sich mit ihren Frauen über die jüdischen Stammesbrüder und sagten dann eben, dass sie ausgenommen wurden, dass sie übervorteilt wurden, dass sie ihr Land verkauft haben und so weiter. Und wundere dich also nicht, wenn sich deine Brüder und deine Schwestern beschweren oder dich selber sogar übervorteilen. Da möchte ich euch einfach Mut machen, schaut den Nehemia in diesem Abschnitt noch einmal genauer an, wenn euch das betrifft. Nehemia 5 und das ganze Kapitel und lernt daraus, wie man damit umgehen kann, auf eine geistliche Weise. Das alleine wäre eine ganze Predigt wert. Die Zeit habe ich heute nicht. Gehen wir weiter. Lass dich nicht auf Diskussionen mit Heiden ein. Da machen wir schnell durch. Da kommt einer daher und sagt, ja, komm, sie versuchen dich umzubringen. Lass uns in den Tempel gehen. Tönt ja gut, oder? Lass uns da in Sicherheit sein. Tönt auch gut. Lass uns ins Allerheiligste gehen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht, bla bla bla. Und sie bringen Nehemia eigentlich in Gefahr. Und interessant ist die Antwort, die Nehemia auf diese Versuchung, diese fromme Versuchung hat. Laufe niemals davon, von dem, was du berufen bist. Nehemia sagt dazu, ein Mann in meiner Stellung läuft nicht davon. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, auch wenn ich in die Ukraine fahre. Ich fürchte mich nicht davor, dass Leute mich fertig machen. Denn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und ich akzeptiere die Regeln und die Vorschriften, die Gott mir gegeben hat. Und darum geht er eben auch nicht in diesen Tempel, weil er sagt, ich darf da jetzt nicht rein. Genau. Und damit kommen wir eigentlich schon zum letzten Punkt, nämlich, was kann ich machen, wenn ich eine Abzweigung verpasst habe? Und auch hier nehme ich gerne Nehemia als Vorbild. Das Erste ist ganz einfach, stelle die äußere Ordnung zuerst wieder her. Und die äußere Ordnung damals war das Bauen der Mauern. Und als der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, ließ sich die Torflügel einsetzen. Dann wurden die Torwächter bestellt und die Sänger und Leviten bekamen ihren Dienst zugewiesen. Das gehörte noch zu dieser äußeren Ordnung. Das heißt, dass wir darauf achten sollen, die äußere Ordnung wiederherzustellen. Das heißt, die Mauern fertig zu bauen, die Türen einzusetzen. Und auch die Leute, die Gott dienen sollen, wieder ihren Dienst zu nehmen. Und der zweite Punkt ist dann, oh, da habe ich noch einen Text dazu. Ah, da gibt mir noch eine Anweisung, wie die Türen auf und zu gemacht werden sollen. Ist auch noch spannend. Das heißt, solange die Sonne am Himmel steht, da darf die Tür offen sein. Und wenn sie noch am Himmel steht, müssen sie sie schon zumachen, bevor die Dämmerung kommt. Und dürfen sie erst wieder aufmachen, wenn die Sonne wieder ganz am Himmel steht. Und ein Teil von ihnen sollte an den besonders gefährdeten Stellen Wache stehen. Das war ihre Aufgabe, hatten Wachdienst eingerichtet. Genau, und dann die innere Ordnung, die, denke ich, ist auch ganz wichtig, dass es in unserem Herzen wieder dient. Und da ist das, was wir auch aus dem Esra-Buch gelernt haben, die beiden Bücher gehören ja zusammen, dass sie das Gesetz des Mose wieder sich in Erinnerung rufen, die Geschichten, die Verheißung, die Prophetien, die sie haben als Volk Gottes. Und da haben alle daran teilgenommen, die zu diesem Projekt Stadtmauer aufbauen in Jerusalem gehört haben. Und alle waren herausgefordert, eben auch die innere Ordnung wieder herzustellen. Und das ist eine ganze Geschichte, die lasse ich jetzt weg und komme zum Schluss so langsam. Wunder geschehen, wenn wir am Glauben festhalten. Kannst du das glauben? Wunder können nicht geschehen, wenn wir nicht daran festhalten. Dann werden wir alles als Zufall entgegennehmen. Ja, ich bin halt wieder gesund geworden. Ja, der Krebs ist jetzt halt verschwunden. Wunder geschehen da, wo ich bereit bin, festzuhalten. Ich habe für Nehemia einige Punkte aufgeschrieben, die für mich wichtig geworden waren. Nehemia hat an etwas geglaubt, was er nicht glauben konnte. Er war Mundschenk, ein Sklave, 1000 Kilometer weg von zu Hause, in einer verhältnismäßig guten Position. Und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, ein Ding zu machen, für das er weder beruflich noch organisatorisch noch mathematisch noch weiß ich was qualifiziert war. Er hat an etwas geglaubt, das er nicht glauben konnte. Das heißt, es ist ein Widerspruch, oder? Etwas in seinem Herzen war da. Und er hat Schritte darauf zugemacht. Er hat etwas gesehen, was er noch nicht sehen konnte. Es war noch nicht da. Und trotzdem in seinem Herzen hat er es gesehen. Und er hat etwas erwartet, was er nie erwartet hat. Er hat erwartet, dass Gott mit ihm ist. Auch die schwierigen Zeiten hat er nicht erwartet, aber auch, dass Gott das Gelingen schenkt, innerhalb von 52 Tagen die Stadtmauern wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn ihr die Termine anschaut, die im Nehemia-Buch aufgelistet sind, wann was geschehen ist, ist es einfach erstaunlich. 52 Tage eine Stadtmauer dieses Ausmaßes zu machen, das ist eine große Berufung. Was war die eigentliche Berufung von Nehemia? Was meint ihr? War die Stadtmauer das Wichtigste? Ich habe für mich aufgeschrieben, das Wichtigste von Nehemia war Gehorsam. Einfach das zu tun, was Gott ihm vor die Füße gelegt hat. Mit den Schwierigkeiten umzugehen, die halt dazugehören. Und trotzdem festzuhalten an dem, was Gott ihm gesagt hat. Er hat eine Baufirma gegründet, wenn man das so sagen darf. Hat das organisiert. Und ich denke, dass er 52 Tage lang eben nicht nur organisiert hat, sondern eben auch von morgen früh bis abends spät die Kelle in die Hand genommen hat und Zement geschmissen und angemachten Steine hergetragen und weiß ich was mit seinen Freunden da mit auf dem Weg war. Was war der Auslöser, dass das alles überhaupt geschehen konnte? In seinem Herzen empfand er tiefe Trauer über die Situation in Jerusalem. Das hat ihn so traurig gemacht, dass er geweint und gebetet hat. Und damit wurde eine Lawine losgetreten. Und wisst ihr, ich kenne viele Leute, auch viele oder etliche Christen, die mir sagen, ja, wenn ich reich wäre, dann würde ich, oder ja, wenn ich das und das hätte, dann könnte ich. Und bei Nehemia sehe ich etwas anderes. Er sagt nicht wenn, sondern er vertraut Gott und der Macht. Weil ich die Not sehe, mache ich mich auf den Weg. Auch wenn ich weder das Geld noch den Weg noch sonst irgendetwas dazu weiß. Ich mache mich auf den Weg. Mein Herzensanliegen brennt. Ich packe jede Gelegenheit, um das Reich Gottes, um dem Reich Gottes zum Durchbruch zu verhelfen. Und ich gehe jeder menschlichen Versuchung, ein bequemes Leben zu führen, aus dem Weg. Wisst ihr, niemand von uns kann alles. Alle von uns, auch ich, wir haben Handicaps. Ich habe ganz viele Handicaps. Ich muss lernen, damit leben. Aber ich kann mir Freunde suchen, die dieses Handicap eben nicht haben, die eine besondere Gabe haben, in diesem Handicap mich zu ergänzen. Und diese Leute möchte ich zu meinen Freunden machen. Ein Blinder zum Beispiel, der kann hören. Sehr gut sogar. Er kann sogar so gut hören, dass er damit navigieren kann. Ein stummer Mensch kann artikulieren mit seinen Händen und mit Zeichen geben. Ein Tauber kann sehen, hoffentlich, aber nicht reden. Aber es hilft ihm. Wenn sich die zusammentun, kann etwas geschehen. Aber was ist, wenn jemand im Glauben lahm ist? Überlegt euch das. Jemand, der lahm ist, der kann nichts bewegen. Also er kann vielleicht reden und jemand um Hilfe bitten, aber er selber paralysiert. Ich denke, da hilft nur eins. Er muss von Neuem geboren werden. Und wenn dein Glaube lahm ist, dann musst du von Neuem geboren werden. Wenn du blind bist oder stumm oder taub oder sonst ein Handicap hast, dann lass dich durch andere ergänzen. Wenn du aber lahm bist, dann musst du von Neuem geboren werden. Ich für mich bin zur Überzeugung gelangt, dass die Berufung, die ich habe, die du hast, jeden Tag durch einen ganz persönlichen Entschluss erneuert werden muss. So wie eben eine Neugeburt. Das heißt, wenn ich am Morgen aufstehe, muss ich sagen, heute ist der Tag, an dem ich für Gott unterwegs bin. Heute nehme ich mir die Zeit, heute arbeite ich im Reich Gottes. Und wenn ich diesen persönlichen Entschluss fasse, dann wird Gott diesen Entschluss auch wahrnehmen und dir dabei helfen und dich segnen. Und ich möchte einfach zum Schluss noch für euch beten. Vater im Himmel, Nehemia, war ein einfacher Mann, so wie wir einfache Männer und Frauen sind. Und wir bitten dich, dass du auch unsere Leben so gebrauchen mögest wie das Leben von Nehemia. Dass Menschen gerettet werden, dass Gutes getan wird. Und wir möchten dich bitten, dass wir widerstehen können allen Angriffen und Verspottungen, die auf uns zukommen. Und dass wir festhalten an der Berufung, die du uns geschenkt hast. Sei es, Alte zu pflegen, Kinder zu unterrichten, der Familie vorzustehen, als Großeltern den Dienst zu tun, aber auch die anderen Dinge. Vater im Himmel, dir vertrauen wir, dass du es gut mit uns meinst und es gut herauskommt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen von uns berufen hast, als Jünger Jesu vorwärts zu gehen und mit dir Wunder zu erleben. Amen.